Hi ihr Lieben, ihr hört was Echtes und zwar die allererste Episode. Für was Echtes treffen wir Menschen, die etwas zu erzählen haben. Meistens sind das Menschen, die unzufrieden waren mit dem Status quo. Doch anstatt zu quengeln und zu meckern, verbindet all diese Menschen die Tugend, die Dinge in die Hand zu nehmen. Wir treffen MacherInnen und GestalterInnen. Unsere Gäste vertreten starke Meinungen, vor allem aber haben sie Werte und Visionen. Und sie leben sie. Was sie nicht tun, sie verteufeln niemanden. Mit was Echtes möchten wir zeigen, wie das andere neben dem Normalen seinen Platz finden kann. Das mag für den Moment etwas nebulös klingen, doch schon nach der ersten Geschichte werdet ihr wissen, was ich meine. Übrigens, das Gendern lasse ich ab jetzt wieder sein, zugunsten einer einfacheren und damit gut verständlichen Sprache. Ihr könnt darauf vertrauen, dass sich jede und jeder und alles dazwischen angesprochen fühlen darf. Was Echtes ist für alle da. Ich bin Maxi Dickehoff, Produzent und Moderator dieses Podcasts. Die Köpfe hinter diesem Projekt sind jedoch andere und die sitzen gerade neben mir. Die eine von beiden fühlt sich in der Luft zu Hause, die andere im Wasser. Was die beiden verbindet, ist die Erde, am liebsten mit beiden Händen tief im Dreck. Die beiden haben sich dem Gärtnern verschrieben oder besser gesagt der Permakultur. Hallo Valerie Holunder, hallo Larissa Hoffmann.
Hi.
Hi zusammen.
Valerie, warum die Luft? Ist dir die Erde nicht genug?
Beides ist gut. Beides ist für mich, ich würde schon fast sagen, lebensnotwendig. Und gerade die Kombi aus beidem ist das, was so besonders ist.
Hast du das Gefühl, dass wenn du dich in die Lüfte erhebst, du später die Erde wieder brauchst, um dich zu erden?
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich sehr oft beim lösen wir es mal auf, Gleitschirmfliegen in der Luft bin. Ja, dass dann auch die Gedanken und die Haltung manchmal vielleicht etwas abgehoben werden und um zur Ruhe zu kommen, um auch Stille in mir zu finden, hilft es definitiv mal einige Stunden im Dreck zu wühlen.
Und was gibt dir hingegen die Luft, das Gleitschirmfliegen, das du ja jetzt selber schon aufgelöst hast?
Vor allem das Gefühl von Freiheit, da alleine in der Luft zu sein, selbstbestimmt zu sein, auf mich selber gestellt zu sein. Wenn ich Fehler mache, dann muss ich die Konsequenzen alleine tragen. Ich habe niemanden, den ich kurz fragen kann, was mache ich jetzt? Sondern ja, einfach das für mich selber sorgen zu müssen. Und auch die Freiheiten, die damit einhergehen, die Welt und gerade das Allgäu oder die Berge zu erkunden und einen ganz anderen Blickwinkel auf die Berge zu bekommen. Das ist schon was ganz Besonderes.
Larissa, du bist am liebsten auf dem Wasser unterwegs. Bist du da alleine oder machst du Wassersport als Mannschaftssport?
Nee, ich mache das nicht als Mannschaftssport, sondern ich bin da schon meistens alleine unterwegs. Aber nicht so wie Wally alleine in der Luft, sondern man ist meistens als Gruppe auf dem Wasser. Also es ist jeder für sich, aber man ist trotzdem zusammen.
Kannst du auflösen, von welchem Sport wir in deinem Fall reden?
Genau, wir reden hier über das Kitesurfen. Eine wunderschöne Sportart, wie ich finde, weil ich selber aus dem Mannschaftssport diesen Leistungsdruck kenne, dass wenn man selber nicht performt, man die Mannschaft irgendwie im Stich lässt. Und das finde ich beim Kiten ganz anders, weil ab einem gewissen Level ist es egal, wie gut du kitest und was du genau performst. Du gehst einfach mit deinen Buddies aufs Wasser und genießt die Zeit.
Kannst du uns noch mal kurz aufklären, was Kiten genau ist? Also ich bin jetzt kein Wassersportler, ich kenne Surfen aus diesen klassischen Hollywood-Filmen aus Kalifornien. Was ist Kitesurfen?
Genau, also Kitesurfen, man hat quasi ein Segel, das kann man sich vorstellen wie einen Lenkdrachen und ein Brett wie beim Wakeboarden und kombiniert das zusammen und wird angetrieben durch den Wind, damit dann übers Wasser gezogen.
Alles klar, also schon auch ziemlich anspruchsvoll, geht ziemlich auf die Physis, auf die Kräfte, oder?
Nee, ist eigentlich eher ein technischer Sport tatsächlich. Also natürlich ist es anspruchsvoll und es ist schon sportlich, aber es ist nichts, was unfassbare Kraft oder körperliche Fitness voraussetzen würde.
Was zieht dich da raus? Was zieht dich aufs Wasser?
Ja, auch tatsächlich die Freiheit. Also man ist irgendwie, man braucht nichts außer den Wind und sein Segel und man ist damit so mobil. Man kann sich übers Wasser bewegen, man kann sogar Meter hoch in die Luft fliegen damit. Ja, und man ist einfach so frei, weg von allem.
Ist es eine Form von Unabhängigkeit, die du da fühlst?
Ja, Unabhängigkeit und aber auch so ein bisschen Demut tatsächlich, sich den Elementen auszusetzen. Also es gibt sicherlich schön Wetterstunden, wo man einfach ganz entspannt kiten geht, aber es ist auch ein sich messen mit den Elementen, mit dem Wind, mit dem Wasser. Und genau.
Würdest du dich als Individualistin bezeichnen?
Kannst du das mal definieren?
Ich würde sagen, dass Individualisten A, gerne unabhängig sind, also ein starkes Autonomiebedürfnis haben, einen Mehrwert auf ein selbstbestimmtes Leben legen, anstatt sich den Konventionen einer Gesellschaft zu unterwerfen. Ich denke, das ist das, was Individualisten allen voran auszeichnet, dass sie Mehrwert auf Freiheit anstatt auf soziale Sicherheit legen.
Also ich glaube, mein Opa hat es immer mit den Worten ein sturer Bock formuliert. Aber ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Okay, da wir jetzt schon mal einen Blick auf eure Hobbys geworfen haben, möchte ich gleich nochmal an den Anfang zurückkommen. Ich habe dich mit Larissa begrüßt. Sollen wir so weitermachen oder möchtest du lieber bei deinem Spitznamen Lari?
Ich bin mit beidem fein, aber Lari ist gut.
Alles klar. Valerie, wie ist es bei dir? Bleiben wir bei Valerie oder?
Dasselbe hier, Walli, können wir gerne nehmen.
Okay, dann haben wir Lari und Walli und wir sitzen hier zu dritt in einem Bauernhaus, das tatsächlich schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wisst ihr, wie alt das Haus ist, in dem wir hier gerade sitzen?
Ich glaube, es hat über 300 Jahre schon gesehen.
Gerüchteweise sagt man das ja.
Genau, ein 300 Jahre altes Bauernhaus hier im Allgäu, genauer gesagt im Oberallgäu am Fuße der Berge. Das Haus ist teilweise renoviert, teilweise gibt es aber eben noch wirklich diese 300 Jahre alte Substanz. Was es nicht gibt, das ist eine Heizung, denn geheizt wird hier mit einem Grundofen. Der steht in der Mitte des Hauses. Wir haben hier, um das mal ganz bildlich zu beschreiben, einen großen Raum. Das ist Küche und Wohnzimmer in einem verbunden und das wiederum verbindet auch das Erdgeschoss und den ersten Stock nämlich mit einer Galerie. Das heißt, beide Stockwerke werden über einen Ofen geheizt. Das ist ziemlich rustikal. Und so eine richtige Dämmung zwischen den Etagen und Räumen gibt es in so einem alten Haus eben auch nicht. Da bekommt jeder alles mit. Jetzt wohnt ihr hier als WG zu viert. Warum so rustikal? Wäre eine moderne Wohnung in einem Niedrigenergiehaus nicht viel komfortabler?
Gute Frage.
Ich kann es gar nicht genau an speziellen Dingen festmachen, aber ich fühle mich einfach pudelwohl in diesem Haus. Ich finde das ganze Raumklima, die Wände, man hat das Gefühl, das ganze Haus atmet. Ich wohne seit über 2 Jahren hier und merke sogar, wenn ich in anderen Häusern bin, irgendwie ist das Raumklima ein ganz anderes. Und ich denke, dass der Grundofen dazu auch beiträgt. Die Heizungsluft alleine, die gibt eine ganz andere Wärme als eine trockene Heizungsluft zum Beispiel.
Und hast du das Gefühl, dass das an der Substanz liegt, am Holz? Woran liegt es, wenn du genau mit diesen Worten, die du beschreibst, das Haus atmet?
Ich kann mir vorstellen, dass das allein aus Gründen der Vorhandenheit damals vor 300 Jahren einfach nicht möglich war, Baustoffe einzusetzen, die man heute halt verbaut, die aber leider auch sehr schadstoffbehaftet sind oder die in ein Haus einfach, gerade bei so einem Null-Energie-Haus passiert sehr oft, dass die Wände einfach nicht mehr luftdurchlässig sind, wie so eine Plastikfolie ums Haus gespannt wird. Natürlich wird dadurch die Wärme gut drin gehalten im Haus, aber das Haus kann, wie gesagt, nicht atmen. Und ja, ich denke, durch die Mauern hier, Steinmauern vielleicht, passiert da einfach ein anderer Luftaustausch.
Jetzt haben wir schon mal kurz beschrieben, wie hier geheizt wird, nämlich mit dem zentralen Grundofen. Andere Heizmöglichkeiten gibt es nicht. Das dürfte ja relativ viel Arbeit bedeuten. Gerade hier, wenn wir im Oberallgäu kalte Winter haben. Stört euch das nicht?
Man ist auf jeden Fall, wenn man mal ausgeschlafen hat, sehr dankbar, wenn einer der Mitbewohner schon aufgestanden ist und den Ofen angeheizt hat morgens. Aber ich finde, das bringt einem nochmal viel näher zu dem Komfort, den wir in der heutigen Zeit ja genießen und bringt mir eine ganz andere Wertschätzung dafür.
Wertschätzung für was?
Für den Komfort. in dem ich leben darf. Also für den Status, den ich hier habe.
Ich finde es auch eine total schöne Arbeit eigentlich, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, nach einem Bürojob-Tag heimzukommen und dann halt nochmal rauszugehen, Holz reinzuholen, Holz zu spalten. Würde man, wenn man nicht dazu gezwungen ist, vielleicht nicht machen, aber wenn man es dann macht, dann merke ich auf jeden Fall, das tut gut. Und der Grundofen ist auch so ein zentraler Punkt hier in unserer WG. Wir sind im Winter fast immer gemeinsam um den Ofen herum, weil es einfach der wärmste Ort ist. Die Zimmer kühlen doch relativ schnell auch aus. Der schönste Platz für mich ist auf dem Ofen. Da kann man schön zu zwei, dritt, viert auch Platz finden. Also ich würde sagen, der trägt elementar dazu bei, dass wir so einen starken Zusammenhalt auch in der WG haben.
Mit wie vielen Leuten wohnt ihr denn hier in der WG?
Wir sind insgesamt zu viert.
Und ist es so, dass ihr so ein wirklich intaktes soziales Zusammenleben hier habt? Oder ist die WG mehr so eine Zweck-WG?
Ich würde schon sagen, wir sind schon eine Gemeinschaft hier. Also wir sind eine Gemeinschaft aus Individualisten, wie du das so schön gesagt hast.
Und deswegen
also,
funktioniert es so gut.
Deswegen funktioniert es so gut, ja.
Könnt ihr euch trotzdem aufeinander verlassen, auch wenn ihr allesamt Individualisten seid?
Ich wohne jetzt noch nicht so lange hier, aber ich habe schon das Gefühl, dass es so ist, ja.
Ja, kann ich bestätigen. Wir hatten Laufenden hier und wenn einer gesagt hat, er macht abends den Stall zu, dann konnte ich mich da auch zu 100% drauf verlassen, dass er abends dann auch zu ist. Also Absprachen haben immer funktioniert.
Wenn ich mir das zumindest so vorstelle, dass man hier Holz hacken, Holz machen, Holz reinschleppen, den Ofen anmachen muss und auch sonst, wenn ich mir das Haus so anschaue, sehe ich hier relativ viele Arbeiten, die am und vor allem auch ums Haus passieren. Ihr habt einen großen Garten ums Haus. Wie viel Zeit nimmt das in eurem Leben in Anspruch? Könnt ihr das ungefähr beziffern, wie viele Stunden das pro Woche sind, die wirklich dafür, geopfert werden, dass ihr hier leben könnt und dass das funktioniert?
Aufgewendet, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, wir wohnen ja in Miete in dem Haus und alles, was so die gröbere Instandhaltung angeht, fällt nicht in unserem Bereich, was es schon um einiges komfortabler macht. Also mir ist schon auch bewusst, müssten wir uns um alles, was dieses Haus am Leben hält, selbst kümmern. Das wäre nochmal um einiges mehr Aufwand. Aber so im Garten, also zwischen 10 und 12, 15 Stunden die Woche, würde ich sagen, sind da aktuell schon, die ich im Garten verbringe und die Mitbewohner auch.
Ja, in der WG an sich würde ich sagen, nicht übermäßig viel mehr als in anderen Wohngemeinschaften auch. Aber dieses Freizeitprojekt Garten, nenne ich es jetzt mal, das nimmt viel Zeit in Anspruch, aber für mich auch Zeit, die ich da sehr, sehr gerne reinstecke und wo ich mir auch nicht überlege, will ich das jetzt oder nicht, sondern mich zieht es da förmlich hin.
Was hat es denn mit dem Garten auf sich, weil ihr beide jetzt schon den Garten benannt habt? Was passiert da? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kein direktes Bild von dem Garten hat? Beschreibt ihn doch einfach mal. Was passiert hier vor dem Haus?
Also der Garten hier am Haus ist so ein, wie ich ihn mir vorstelle, Bauerngarten aus dem Bilderbuch. Also das ist irgendwie, hier herrscht Chaos und trotzdem irgendwie eine Struktur. Und der fügt sich einfach so wunderschön zu dem Haus dazu. Also es ist nicht der englische Rasen, den man aus sonstigen Vororten kennt, sondern es ist so ein bisschen alles durcheinander. Und da darf einfach was leben, genauso wie das Haus auch. Also Wally hat so schön gesagt, das Haus atmet, was schon alleine dadurch zustande kommt, dass keins der Fenster mehr richtig schließt. Und genau das darf der Garten auch. Der darf leben und atmen und da darf was passieren.
Nutzt ihr den Garten richtig? Baut ihr im Garten an?
Wir versuchen das.
Was baut ihr an?
Diverses Gemüse. Also das Ziel ist eigentlich, sich bis zum Herbst so mehr oder weniger mit Gemüse selbst zu versorgen. Also nicht mit Reis und Getreide, aber so mit allem grünen Gemüse. Genau, das wäre die Idealvorstellung.
Also kann man als Ziel die Selbstversorgung sich vorstellen?
Also ich würde sagen, Selbstversorgung light. Ich glaube, wenn man von Selbstversorgung spricht, im Sinne von sich 100% von der industrialisierten Gesellschaft abzukoppeln, kann man das mit einem Vollzeitjob auf jeden Fall mal gleich knicken. Aber Selbstversorgung leitet einfach das, was geht, was man nebenher mit vielleicht 2 Stunden täglich im Garten erreichen kann, das auf jeden Fall.
Das hast du schon angesprochen, was man neben dem Vollzeitjob eben leisten kann. Was macht ihr denn eigentlich beruflich?
Ich bin bei einem Stromnetzbetreiber angestellt und arbeite da im Bereich Netzplanung, Netzmontage. Klassische Vollzeitstelle, auch neu für mich, noch seit einem knappen Jahr habe ich die 5-Tage-Woche.
Was kann man sich darunter vorstellen? Netzmontage, Netzplanung, was heißt das?
Strom kommt nicht aus der Steckdose, wie man weiß. Strom wird irgendwo in Kraftwerken erzeugt und wir sind dafür zuständig, den Strom dann vom Kraftwerk bis in die Haushalte zu bringen. Heißt Leitungsbau, klassische Freileitungen instand halten, Bäume rausschneiden aus Freileitungen, das Kabelnetz aufbauen, Tiefbauarbeiten betreuen. Netzplanung, zum Beispiel jemand möchte eine neue PV-Anlage bauen mit zum Beispiel 15 Kilowatt Peak auf dem Dach, dann geht es bei uns durch die Netzplanung und wir prüfen, müssen wir das Netz an der Stelle ausbauen oder kann es so wie es jetzt ist integriert werden.
Wie viele Stunden arbeitest du da so die Woche?
40 Stunden die Woche.
Du hast ja schon mal mit einem anderen Arbeitsmodell gearbeitet.
Richtig, mein Einstieg in die Berufswelt war eine 3-Tage-Woche. Das kam ein bisschen zufällig und im Nachhinein war ich da sehr, sehr glücklich drüber. Ich habe mich initiativ beworben bei einem sehr kleinen Stadtwerk im Tannheimer Tal in Tirol. Und mein damaliger Chef hat eben gemeint, für eine Vollzeitstelle ist das Team einfach zu klein, aber 3 Tage die Woche können sie mir gut Aufgaben delegieren und dann habe ich das ja 2 Jahre lang gemacht.
Wenn du das vergleichst, damals und heute, Teilzeit gegen die jetzige Vollzeitstelle, was hat sich in deinem Leben verändert?
Ich würde sagen, vor allem das Fliegen hat drunter gelitten. Ich war schon deutlich mehr in der Luft damals und ich habe mir mehr so nebenher kleine Projekte gesucht. Ich habe mehr Texte geschrieben, angefangen ein Buch zu schreiben und immer wieder überlegt, kann ich mir neben dem normalen Bürojob auch eine Selbstständigkeit in irgendeinem Bereich aufbauen. Hatte überlegt, mit Permakultur was zu machen, Permakulturberatungsbüro, dann habe ich sehr viel im Garten hier gemacht. Habe eine Fluglehrerausbildung angefangen und ja, so kleinere Projekte rund um den eigentlichen Job gemacht.
Da war jetzt schon ein ganz spannendes Wort dabei, Permakultur. Da werde ich auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen kommen und auch unbedingt erklären, was es damit auf sich hat. Das war für mich nämlich ganz lange Zeit ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ich fand es gerade spannend, wie du das geschildert hast, dass du dir eben, während du die Teilzeitstelle hattest, dass du dir da eben Projekte gesucht hast und dir auch eine Selbstständigkeit aufbauen wolltest. Das klingt für mich so, als wenn dann doch die Teilzeitstelle irgendwie so viel Raum gelassen hat, dass es dich nicht befriedigt hat und du eigentlich mehr arbeiten wolltest. Weil warum würde man sonst sich eine Selbstständigkeit aufbauen wollen?
Ich würde sagen, vor allem aus Neugier. Ich arbeite sehr gerne. Also ich bin sehr gerne tätig und aktiv, auch wenn ich es nicht unbedingt immer als Arbeit bezeichnen würde, aber ich experimentiere gerne rum, was ist möglich. Und gerade im Bereich der Permakultur sehe ich einfach einen tieferen Sinn auch dahinter und hatte deswegen die Motivation, in dem Bereich auch das Wissen, was ich gesammelt hatte, an andere Menschen weiterzugeben.
Okay, es ist schon wieder das Wort Permakultur gefallen, aber ich möchte einfach nochmal alle neugierigen Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal vertrösten. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und nochmal auf eine Sache eingehen, die mir eben jetzt in deinen Erzählungen und Schilderungen aufgefallen ist. Du hast gesagt, Teilzeitstelle, da war Neugier und da war Zeit, da war die Möglichkeit für eine Selbstständigkeit. Jetzt die Vollzeitstelle und ich habe gefragt, was hat unter der Vollzeitstelle gelitten, was hat sich verändert? Und du hast deine Hobbys aufgezählt. Eine Sache hast du aber nicht aufgezählt, nämlich das Gärtnern. Das heißt, da hast du trotz Vollzeitstelle keine Abstriche gemacht und investierst weiterhin viel Zeit mit dem Ziel der Selbstversorgung Light.
Ich würde sogar sagen, es ist fast mehr geworden als vorher. Weil ich gerade am Anfang auch mit der verantwortungsvollen Position gemerkt habe, mir zieht es die Energie total durch den Job und habe dann auch aktiv überlegt, was kann ich tun, damit ich wieder Energie bekomme und wie kann ein Ausgleich aussehen, der mir wirklich das gibt, was mir anfangs gefehlt hat. Und da bin ich total schnell aufs Gärtnern gekommen. Und ja, wie vorher schon gesagt, nach dem Feierabend zieht es mich förmlich in den Garten. Und das fühlt sich nicht an, wie jetzt muss ich da auch noch arbeiten, sondern ich merke, da kann ich den Stress loslassen. Da kann ich mich entspannen, da kann ich zur Ruhe kommen. Und das gibt mir Energie dann für den nächsten Tag wieder.
Larry, wie geht's dir damit? Zum einen will ich natürlich auch von dir gerne hören, was du beruflich machst. Auf der anderen Seite habe ich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon dreimal vertröstet, was es mit Permakultur auf sich hat. Vielleicht magst du uns einmal erklären, was Permakultur ist und danach uns erzählen, was du beruflich machst und wie sich dein Berufsleben mit dem Ziel, mit eurem Selbstversorgungsprojekt vereinbaren lässt.
Genau. Also Permakultur ist ja ein recht großes und ich würde auch sagen fast komplexes Thema, aber das mal aufs Einfachste runtergebrochen, ist quasi der Anbau von Nutzpflanzen, aber im Einklang mit dem Ökosystem. Also möglichst ein Ökosystem nachzubauen, in dem wenig Eingriffe von außen nötig sind, um trotzdem hohe Erträge zu erhalten. Das würde ich jetzt mal als meine Definition von Permakultur hier reingeben. Genau, und ich glaube, so verfahren wir auch in unserem Garten. Also wir versuchen da für uns größtmögliche Erträge rauszuziehen, aber ohne dem Ökosystem Garten zu schaden. Also es hat alles seine Berechtigung. Und es wird nicht mit irgendwelcher Chemie oder sonstigen konventionellen Methoden eingegriffen. Ich hatte am Anfang mit Permakultur so ein bisschen einen Stress, weil das irgendwie, wenn man das so zum ersten Mal liest, dann denkt man, man muss das auf die nächsten 100 Jahre vorausplanen und man braucht so unglaublich viel und ich glaube, dass das so ein bisschen abschreckt. Und deswegen auch meine Definition dazu, man darf einjährige Gemüse anbauen, man darf Sachen säen, man darf alles machen, solange man es in Einklang mit der Natur tut. Genau.
Okay.
Jetzt habe ich den Rest deiner Frage leider vergessen.
Erstmal vielen Dank für die Erklärung. Also das gibt mir auch nochmal ein deutlich besseres Bild von Permakultur. Ich habe selbst noch keinen Kontakt damit gehabt, habe aber viel darüber gehört, aber eben für mich war es trotzdem oft noch etwas nebulös, was es dann wirklich ist.
Da, darf ich, bevor wir zu der nächsten Frage noch kommen, da was zu ergänzen? Der Begriff Permakultur oder Permaculture kommt aus dem Australischen. Bill Mollison hat den Begriff damals geprägt. Und in Australien ist natürlich mit dem Klima deutlicher sichtbar, was passiert, wenn man nicht im Einklang mit der Natur Landwirtschaft betreibt. Und er hat damals schon gesagt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die eben im Einklang mit der Natur funktioniert, damit wir uns nicht unsere Lebensgrundlagen selber nehmen.
Und kannst du das ein bisschen konkretisieren? Das klingt jetzt für mich im ersten Moment recht abstrakt. Also was, inwiefern nehmen wir uns mit Landwirtschaft unsere eigene Lebensgrundlage?
Die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, führt dazu, dass der Boden, dass das Leben im Boden sich nicht aufbaut, sondern abbaut. Also durch Dünger, durch Spritzmittel, durch Chemie. Dadurch, dass der Boden zum Beispiel über längere Zeit offen liegen bleibt, was in der Natur eigentlich von selber nie vorkommen würde, baut sich der Humus ab und so verschwindet eben die Lebensgrundlage für die verschiedenen Lebewesen, die es halt in so einem Boden gibt. Und früher oder später wird das Ganze zu Wüste, in Deutschland jetzt noch nicht so wirklich sichtbar, beziehungsweise in manchen Regionen, wenn es da länger nicht regnet, gerade zum Beispiel Südschwarzwald, Rheintal. Das erinnert manchmal schon eher an, da trocknet es jetzt wirklich aus, wenn es im Sommer länger nicht regnet. Aber vor allem natürlich in Australien, wo dann wirklich die Wüste sich Stück für Stück das Land zurückholt.
Jetzt bin ich kein Landwirt und habe aber auch nichts mit Permakultur zu tun. Und da ist vielleicht normal, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber mir stellt sich da als erstes die Frage, nutzen unsere Landwirte nicht genau diesen Dünger und diese unterstützenden chemikalischen Helferlein, um den Ertrag zu erhöhen, damit unsere Felder fruchtbar bleiben?
Über einen kurzfristigen Zeitraum ja. Und das funktioniert auch für eine gewisse Zeit, aber das ist ein System, das sich selber destabilisiert. Das heißt, man braucht immer mehr Dünger, immer mehr Spritzmittel und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Boden einfach sagt, jetzt geht's nicht mehr.
Okay, soweit verstanden. Spannendes Thema, vielleicht sogar mal eine ganz eigene Folge wert. Larry, jetzt aber endlich zurück zu dir und zu dem, was du beruflich machst, womit du deinen Lebensunterhalt und deine Brötchen verdienst?
Ja, das ist vielleicht gar nicht so einfach in einem Satz gesagt. Und zwar, ich war nach dem Abi eher orientierungslos und habe dann, wie man das so tut, eben BWL studiert und da auch eine ganze Weile gearbeitet. Und dann hat mich aber das Hobby Kitesurfen so gepackt, dass ich dachte, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf und habe jetzt einige Jahre lang als Kitesurflehrer und Stationsleitung gearbeitet und war damit auch, ich würde mal sagen, fast auf der ganzen Welt unterwegs. Was mich dann aber, glaube ich, auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, dass ich einfach gesehen habe, dass es Länder gibt, in denen es weitaus nicht so gut läuft wie bei uns, dass Müll ein echtes Thema ist und das in meinem Leben irgendwie einfach so konkret geworden ist, dass ich gesagt habe, das kann nicht warten, das muss einfach jetzt irgendwie angegangen werden. Dann bin ich eine ganze Weile in eine ziemliche Ohnmacht und Erschöpfung geraten, weil einfach dieser Berg, der einem was zu verändern ist in der Welt, damit es hier ein besserer Ort ist, so riesengroß ist. Und bin dann schließlich im Garten gelandet, weil das einfach ein Stück ist, wo ich selbst wirksam was tun kann, um was zu verändern, ohne direkt das ganze System kippen zu müssen. Ich mache einfach ein Stück in dem Bereich, wo ich was tun kann.
Hast du zum Thema Garten und Gemüseanbau vorher auch schon Bezug gehabt oder ist das wirklich ganz neu in dein Leben gekommen?
Nee, das war tatsächlich schon immer, also Omas Garten war schon immer prall gefüllt mit allem, was man sich so wünschen kann. Und jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, dass die Erdbeeren ungewaschen direkt vom Feld, wenn gerade die Sonne drauf geschienen hat, einfach so gut schmecken, wie man sie sonst nirgends haben kann. Deswegen, ich glaube, ich bin da schon damit aufgewachsen ein bisschen.
Und hat es dich in deinen jüngeren Jahren, als du Teenager warst, junge Erwachsene, während des Studiums auch beschäftigt oder ist in der Zeit dieses Thema eher in Vergessenheit geraten?
So ein bisschen. Also ich habe das nicht so intensiv gelebt. Ich habe im Studium in der Stadt gewohnt und im vierten Stock von der WG. Aber auch da sind Gurken am Fensterbrett gewachsen. Also man möchte nicht glauben, was doch alles in so einem Blumentopf wachsen kann. Also so ganz losgelassen hat es mich wohl nie.
Spannend. Wie viel Zeit investierst du im Verhältnis fürs Gärtnern im Vergleich zur Arbeit?
Also ich würde sagen, ich arbeite so 35 Stunden die Woche und im Garten verbringe ich aktuell zwischen 10 und 15. Also schon ein Stück.
Ja, ganz schön viel.
Ja.
Ganz schön viel. Hast du irgendwelche Ambitionen, dass das Gärtnern, dass der Gemüseanbau irgendwann vielleicht sogar auch mal zum Lebensunterhalt reicht? Oder geht es dir da wirklich um dich selbst oder um die Gemeinschaft hier? Also um euer ganz persönliches Projekt der Selbstversorgung. Leid.
Tatsächlich wäre es schon der Traum, dass das zumindest einen Teil vom Lebensunterhalt irgendwann decken kann. Ich traue mich aber noch nicht so richtig, den zu träumen. Das ist noch ein bisschen so weit weg, dass es sich so surreal anfühlt. Aber eigentlich möchte ich, dass ich und jeder Mensch eigentlich wieder darauf kommt, dass selbst Gemüse anzubauen einfach einen Teil vom Lebensunterhalt decken kann.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du wünschst es dir für dich selbst, du wünschst dir aber auch für jedermann, dass jeder Mensch in den Genuss kommt, wieder Lebensmittel für sich selbst anbauen zu können. Womit wir vielleicht sogar schon bei eurer Intention und bei euren Motiven sind zu diesem Podcast. Ich habe es eingangs gesagt, ihr seid die Köpfe hinter diesem Podcast, das war eure Idee. Was habt ihr denn eigentlich damit vor? Wo soll die Reise hingehen?
Wir leben ja jetzt seit einiger Zeit zusammen und so nach und nach hat sich rausgestellt, wir träumen eigentlich beide denselben Traum von einer Farm oder von einem Stück Land, wo wir uns austoben können, wo wir uns selber zum Teil versorgen können, wo wir aber nicht nur ein klassisches Gemüsebeet haben, sondern wo wir sag mal, ein kleines Permakulturparadies erschaffen mit vielen Tieren, mit vielen Pflanzen. Nur träume ich diesen Traum schon seit vielen, vielen Jahren und ich würde sagen, ich komme dem auch Stück für Stück näher, aber trotzdem fehlt mir ganz oft der nächste Schritt. Da überlege ich mir und drehe mich im Kreis und denke, wie komme ich da jetzt hin oder was kann ich machen? Und meine Hoffnung ist, wenn ich mit Leuten spreche, die das gemacht haben, die erste Schritte gemacht haben, die vielleicht Fehler gemacht haben, die in eine ähnliche Richtung laufen oder über einen anderen Weg zum selben Ziel kommen möchten, wenn wir mit den Leuten sprechen, dass wir für uns selber vielleicht eine Richtung finden.
Und welche Menschen werden es sein? Wer wird uns alle hier erwarten? Mit wem werdet ihr ins Gespräch gehen und von wem werden wir spannende Geschichten hören dürfen und im besten Fall sogar lernen können?
Das sollen ganz, ganz verschiedene Menschen sein. Ich wünsche mir vor allem Gesprächspartner, die Sachen einfach mal ein bisschen anders gemacht haben. Zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft gegründet haben, obwohl ganz viele Leute sagen, damit kann man kein Geld zum Leben verdienen. Oder ein Gemeinschaftsgartenprojekt gegründet haben, um zu zeigen, für Kinder, die denken, Gemüse kommt nur aus dem Supermarkt, um denen zu zeigen, hey, das wächst im Beet oder wie sieht eine Karotte aus, wenn sie frisch aus der Erde kommt. Oder auch sogenannte Aussteiger oder Teilaussteiger, die sich irgendwo in der Pampa ein Grundstück gekauft haben, dahin gezogen sind und dann wirklich mal erfahren, wie dieses Leben denn ist, das sich viele vielleicht ein bisschen romantischer vorstellen, als es ist.
Habt ihr selber schon Erfahrungen gemacht zum Thema Aussteigen, einen anderen Weg gehen?
Ja, also ich meine, wir wohnen in einem Haus ohne Heizung. Das ist nur ein kleiner Schritt, aber ich glaube, das ist schon einer, den viele Leute in meinem Alter nicht gehen würden, weil es einfach eine gewisse Einbuße an Komfort bedeutet. Und ich glaube, dass alles, was, wenn es darum geht, die Welt zu verändern, dann kommt viel immer als Belehrung rüber und ihr müsst das anders machen und ihr dürft das nicht so machen. Und meine Hoffnung ist, dass wir mit dem Podcast unser Projekt und andere Projekte vorstellen, die einfach zeigen, dass es anders geht und damit uns und anderen Leuten Mut machen, dass es einen anderen Weg geht, der mit Erfüllung und mit Freude einhergeht und nicht nur mit, ihr dürft nicht und ihr müsst anders. So. Genau. Das fände ich richtig schön.
Ja, es klingt unglaublich spannend. Ich bin sehr gespannt, wen wir zu dritt dann in den noch kommenden, hoffentlich vielen Episoden treffen werden, wen wir interviewen werden und was wir da alles zu hören bekommen werden. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank an euch beide für eure Zeit, für eure Ausführungen, für diese allererste Intro-Episode für Was Echtes.
Danke fürs Fragen stellen, Maxi.
Habt einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.